SWR 2 Podcast.
Hallo zusammen zu einer neuen Woche Wissenschaft hier bei Fakt ab. Und diese Woche war auf jeden Fall ein Feiertag. Safe für dich, Sina, oder? Der Tag der internationalen bemannten Raumfahrt.
Ach so, ja klar. Am Dienstag, ne?
Ja.
Ja, 12. April. Ja, ist natürlich ein gesetzlicher Feiertag beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Hattest du frei?
Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, ich schreibe mal einen Antrag, ob die das nicht irgendwie reinbringen wollen. Irgendwie.
Ich würde es auf jeden Fall unterschreiben. Ja, 12. April ist ja der Tag vor 61 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf ausgerechnet habe, ist Juri Gagarin, der erste Kosmonaut, der sowjetische Kosmonaut, einmal um die Erde geflogen in 108 Minuten. Dachte, das hat länger gedauert. Ja, es ging doch sehr, sehr schnell.
Das wusste ich zum Beispiel nicht. Also ich weiß, es ist der erste Mensch im Weltall, aber ich wusste nicht, dass er 108 Minuten...
Ich habe diese Zahl gelesen, hoffe, sie stimmt.
Genau. Pi mal Daumen, ja.
Pi mal Daumen, genau. Und dieser Tag wurde natürlich lange von der Sowjetunion als Propaganda benutzt, hier die tollen Kosmonauten zu feiern. Aber international ist es jetzt so ein bisschen weiter gefasst für die gesamte bemannte Raumfahrt. Es ist dennoch ein Gedenktag. Und ich frage mich, also wenn wir nicht auf der Erde feiern, vielleicht haben sie ja immerhin im All gefeiert, oder?
Bestimmt haben die das mal erwähnt oder so beim Frühstück, würde ich sagen.
Vielleicht gab es ja ein Sektfrühstück wenigstens. Ja, das waren
auch
die.
Schön.
Ist auch gerade auch eine relativ große Crew oben. Ne? Ihr habt letzte Folge darüber gesprochen, dass jetzt auch diese kommerziellen Herren da hochgeflogen sind. Sind die immer noch da?
Ja, die sind immer noch da. Die sind tatsächlich, also wirklich Freitag, stimmt, wir haben letzte Folge darüber gesprochen, Freitag nach der Folge sind sie sozusagen, haben noch Fakt ab zu Ende gehört und sind dann hochgeflogen und sind dann nach 21 Stunden im Orbit, sind sie dann in die Raumstation gekommen und ja, es sind jetzt 11 Leute auf der Raumstation, das ist richtig krank, ne? Also 11 sind normal halt immer 4 weniger, ne? Aber jetzt sind halt diese 4 älteren, weißen, extrem reichen Männer auf dieser Raumstation.
Müssen sie mal in Stockbetten schlafen wahrscheinlich, ne?
Nee, es ist echt spannend, weil ich habe mich echt gefragt, weil die haben ja diese Schlafplätze eigentlich so festgelegt und jetzt sind es halt 11 Leute, wo schlafen die denn? Und es ist wirklich der reinste internationale Campingplatz da oben. 2 von denen schlafen zum Beispiel jetzt im europäischen Modul, sozusagen bei uns, ne? Im Columbus-Modul dürfen die schlafen. Ein anderer schläft noch in der Kapsel. Also die haben sich wirklich so eine richtige Übernachtungsparty überall da verteilt in der Raumstation. Ich finde es schon süß.
Süß, so Sleepover-Party. Die Vibes wahrscheinlich
auch. Genau, und seit Montag arbeiten sie jetzt auch endlich.
Okay, aber meinst du, hätten sie überhaupt im All anstoßen können? Also gäbe es überhaupt auf der ISS irgendwie sowas wie Champagner oder Sekt oder so?
Es gibt garantiert kein Champagner auf der ISS, aber ich habe schon mal von einem Projekt gehört, also ein sehr, sehr seriöses wissenschaftliches Experiment zum Thema Champagner in Schwerelosigkeit, weil natürlich hat die Firma Mumm schon gewittert, was wäre denn jetzt, wenn reiche Menschen ins All fliegen, wie sollen die denn da oben anstoßen? Sollen die mit diesen billigen Orangensaft-Trinkpäckchen anstoßen,
wie die Astronauten da oben haben?
Ja, das geht doch nicht, das will doch keiner, man muss doch irgendwie den Stil bewahren und deshalb hat diese Firma tatsächlich eine Champagnerflasche entwickelt vor ein paar Jahren, die es möglich macht, Champagner im Weltall zu trinken und auch vernünftig zu zelebrieren. Was ich unfassbar finde. Also vielleicht für die Leute, die jetzt irgendwie denken, was ist denn das Problem, jetzt irgendwie Champagner im Weltall zu trinken? Generell so Getränke im Weltall, Flüssigkeiten verhalten sich so ein bisschen anders als in Schwerelosigkeit ein bisschen anders als auf der Erde. Deswegen haben die meistens so Trinkpäckchen, ne? So mit einem Strohhalm, wo man so das Getränk so raussaugen kann. Also so ein Glas oder so eine Flasche zum Beispiel, wenn ich so eine Flasche Champagner da oben öffnen würde, dann würde die Flüssigkeit sich am Rand der Flasche einfach so entlang bewegen. Das nennt man Adhäsion, denn Flüssigkeiten kleben an festen Oberflächen, egal ob an einem Flaschenhals oder auch an der Hand. Das kennen wir alle, wenn wir uns die Hände gewaschen haben und so, haben wir ja noch Wasser an der Hand dran, ne? Einen gewissen Teil Wasser, den müssen wir uns dann abtrocknen. Und wenn wir jetzt eine Flasche öffnen würden oder ein Glas Wasser sogar in der Hand hätten, dann würde die Flüssigkeit sich auch überall an dem Glas, an dem Material so entlang klettern.
Das heißt, also ist das so, dass es aus der Flasche rausgeht und dann aber sich oben und außenrum wie so nochmal ein Mantel drumherum legt?
Ja, so würde das aussehen, genau. Und das wäre eine Riesensauerei, weil wenn man sich die Raumstation anguckt, da sind ja überall elektrische Geräte und Computer und weiß ich nicht was, alles an der Wand so drumrum. Und wenn da irgendwie Flüssigkeiten reinkommen, Kurzschluss und so, ist ungünstig. Ist extrem ungünstig, so ein Kurzschluss auf der Raumstation.
Sollte man vermeiden, ja.
Wäre gut, wenn es vermeidbar ist. Und Mumm hat sich gedacht, aber wir müssen ja trotzdem Champagner irgendwann irgendwie salonfähig machen auf der Raumstation. Jetzt wäre es ja Zeit, ne, wo die ersten Superreichen auf der Raumstation zu Gast sind und haben haben eine Flasche entwickelt, die erstmal aussieht wie eine normale Flasche, aber die hat noch so einen Metallring obendrauf, der ist da so hochgeschwungen. Das ist zum einen ganz cool, wenn man den Korken nämlich dann rausploppen lässt, oder wie sagt man, ne? Wenn er so rausfliegt, wird er von dem Ring so ein bisschen erstmal abgefangen und dann die Flüssigkeit sammelt sich an diesem Metallring. Da ist so ein Mechanismus in der Flasche, der die Flüssigkeit dann genauso in diesen Metallring reindrückt, sozusagen, an den Metallring reindrückt. Und dann gibt es nochmal so extra Gläser, kleine süße Champagnergläser, extra entwickelt für Schwerelosigkeit. Die sind so halbkugelförmig, haben so eine halbkugelförmige Öffnung. Und damit kann man den Champagner, der dann da an diesem Ring ist, so ein bisschen abnehmen, verrückt, kann man das sagen. Es sieht mega crazy aus und es zeigt auch wieder, wie kohlensäuregehaltige Getränke in Schwerelosigkeit aussehen. Es ist nämlich einfach ganz creamy und schaumig, weil die Kohlensäure steigt ja nicht nach oben, weil sie leichter ist, ne, und verschwindet, sondern die bleibt halt irgendwie im Getränk drin. Und deswegen ist es ist die ganze Zeit so cremiger Schaum, wie das auch aussieht, wenn der Champagner, wir trinken ja regelmäßig Champagner, Julia, du weißt ja, wie das aussieht. Ne? Und deswegen, so wie der am Anfang aussieht, so sieht es dann in dem Gläschen aus und dann kann man diesen Schaum so wegtrinken.
Das ist ja verrückt. Aber jetzt, wo du gerade gesagt hast, so von wegen der Korken wird aufgefangen und so, könnte man denn sich mit einer Champagnerflasche, deren Korken man rausploppen lässt, durch die ISS bewegen, so wegen Rückschub, ist das der richtige Ausdruck?
Rückstoß ist das.
Rückstoß, ja.
Rückstoßprinzip, ja, das müsste eigentlich gehen. es ist ja eigentlich auch ein Antrieb, ne? Also ja. Rückstoßprinzip bedeutet ja, dass du, so funktionieren Raketen ja auch, ja. Die funktionieren auch wie Champagnerflaschen, dass du eben ganz viel Masse in sehr kurzer Zeit auf der einen Seite halt raushaust, ne? Das ist halt bei einer Rakete ja dieses Treibstoffgemisch, was da angezündet wird und dann kommt es halt alles da raus und das drückt die Rakete in die andere Seite nach oben. Und das wäre auch so, wenn ich eine Champagnerflasche in Schwerelosigkeit fliegen lasse. Der Champagner wird ja dann so rausspritzen, die ganze Raumstation versauen, aber ich würde mich ein paar Meter bewegen.
Nein, es wäre der eleganteste Weg, um eben aus der Sojus-Kapsel vom Campingplatz-Feeling-Schlafplatz dann zum Sektfrühstück zu kommen, oder? Moment, warte kurz. Plopp! Schuh, Hallöchen.
Das stimmt. So würden die Superreichen sich fortbewegen. Wir brauchen keinen Treibstoff, wir nehmen einfach den Champagner.
Vielleicht tun sie es ja schon längst so. Aber ich finde cool, ich will unbedingt so eine Flasche haben. Vielleicht können wir dann ja auch mit diesem Sekt anstoßen, wenn wir beispielsweise beim Podcastpreis gewinnen.
Den wir selbstverständlich gewinnen werden, weil natürlich hoffentlich alle abstimmen. Die vier Herren auf der Raumstation haben auch schon für uns abgestimmt. Deutscher Podcastpreis unter der Kategorie Wissenschaft, unter dem Buchstaben FA. Da könnt ihr für uns abstimmen.
Nee, wär echt richtig schön. Wir packen euch nochmal den Link in die Shownotes. Wir sind da dabei beim Deutschen Podcastpreis und ihr könnt für uns voten. Und wenn wir genügend Stimmen sammeln, dann haben wir vielleicht bald noch viel, viel mehr Hörerinnen und Hörer. Das wäre sehr, sehr schön.
Dann werden wir irgendwann ganz reich mit unserem Podcast und können auch Champagner trinken.
Auf der ISS.
Das ist das Ziel. Das ist das Ziel des Podcasts. Wir bleiben bei Kulinarik, würde ich sagen. Was ist der beste Snack zu Champagner? Oh, das ist ein Wahnsinnsübergang. Gummibärchen natürlich. Lassen wir so stehen. Gummibärchen schmecken auch nicht nur gut, sondern es macht auch ultra Spaß, darauf rumzukauen. Muss man ja ehrlich sagen. Es macht Spaß, die sind so schön. Man kann da so ein bisschen drauf. Ja, also es
Gummi halt.
Zum Rumkauen. Gummi halt, ne? Einer unserer Hörer, der Alexander, hat uns per WhatsApp darauf aufmerksam gemacht, dass auch zu diesem Thema, nämlich zur Elastizität von Fruchtgummi, tatsächlich Menschen Forschung betreiben. Also endlich mal eine sinnvolle Forschung. Und ich finde es auch gar nicht so unwichtig für dich und mich, Julia, weil du bist ja auch Vegetarierin, oder? Oder
Veganerin? So ist es. Nee, Vegetarierin,
ja?
Genau.
Wir sind beide Vegetarier und wir wissen ja alle, warum es so Spaß macht, auf Gummibärchen rumzukauen. Die Gelatine ist dafür verantwortlich und die ist nun mal nicht vegetarisch.
Ja, die Schweinchen. Leider nicht. Die Schweinchen.
Genau, das wollen wir eigentlich nicht essen. Und Alexander hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass es eine bayerische Gerätebaufirma gibt, die tatsächlich ein mechanisches Verfahren entwickelt zur Bewertung von elastischen Produkteigenschaften von Lebensmitteln. So könnte man es zusammenfassen, würde ich sagen. Also die schauen sich das Elastizitätsmodul von Gummibärchen an. Das Elastizitätsmodul wird auch immer als E-Modul abgekürzt. Das beschreibt einfach, wie elastisch, wie der Name sagt, wie elastisch ein Material ist. Und das Modul wird halt immer größer, also es ist eine Zahl, die wird halt immer größer, je mehr Widerstand ein Material gegen so eine Verformung entgegenbringt. Ne? Stahl ist zum Beispiel was mit einem sehr hohen Elastizitätsmodul. Und genau, manche Fruchtgummis haben ein etwas höheres E-Modul und es ist natürlich auch abhängig davon, wie warm ist es gerade. Wer schon mal Gummibärchen in der Hitze irgendwo in der Sonne hat liegen lassen, weiß, dass sich das E-Modul dann ändert oder auch andere Variablen ändern sich dann. Und ja, bei so veganen Fruchtgummis, das kennst du wahrscheinlich auch, das ist, da ist
hart
es,
und
da
zäh.
Man wirklich mal was. Hart und zäh, ja, oder? Richtig, richtig ätzend. Ja. Also das macht nicht so Spaß. Mm-mm. Leider.
Okay, aber was nehmen wir jetzt mit? Nehmen wir mit, dass da noch Forschung nötig ist, dass wir die Gummibärchen verbessern müssen?
Ich würde sagen, wir nehmen mit, dass das Mundgefühl ein nicht zu unterschätzendes Thema in der Lebensmittelindustrie ist. Und ich glaube, wir beide sind nicht die Einzigen, die echt ein Problem damit haben, wie vegane Fruchtgummis sich im Mund anfühlen. Es ist einfach nicht so geil ist. Und sie schmecken mir, aber es macht keinen Spaß, sie zu essen. Und deswegen kaufe ich sie nicht so gerne. Und deswegen denken sich solche Firmen, wie die Firma, auf die Alexander uns hier aufmerksam gemacht hat, dass man da ja was machen könnte und dass sich die Lebensmittelindustrie bestimmt für so Messverfahren interessieren könnte, wie das Mundgefühl oder in dem Fall eben die Elastizität von Lebensmitteln untersucht werden kann und verbessert werden kann, wovon sie abhängig ist.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ein Problembewusstsein da ist. Ich finde wirklich, also zum Beispiel, Schlümpfe sind glaube ich auch vegan, ne? Oder diese Einhörner gibt es glaube ich auch. Das
diese
klebt,
blauen,
Oh, das klebt einfach nur an den Zähnen und ist zäh und ich denke immer, oh Gott, habe ich jetzt eine Packung erwischt, die irgendwie 5 Jahre alt ist oder warum schon?
Nee, dann werden die wahrscheinlich mega hart, so.
Ja.
Nee, I feel you. Ich finde es auch richtig eklig und ich hasse das, wenn man sich dann im Mund irgendwie an den Zähnen dann noch so rumpulen muss, weil man irgendwie diese Reste, das sind diese blauen, ne? Ich weiß, was du meinst. Ich finde es auch richtig ätzend. Und sie schmecken an sich gut, aber es ist halt nervig, das zu essen. Mundgefühl ist so unfassbar wichtig. Und ich habe halt überlegt, wo es da noch so ein Problem gibt. Aber ich finde, bei so vielen veganen Ersatzprodukten auch oder vegetarischen Ersatzprodukten, das Wort Ersatzprodukt ist ja schon da mit drin, man will irgendwas kopieren und will nicht nur den Geschmack kopieren, sondern eben auch das Mundgefühl.
Die
so oft denke ich, cool, das schmeckt jetzt bestimmt wie echtes Dönerfleisch. Und dann kaut man darauf rum und es schmeckt irgendwie auch so, aber es ist von der Konsistenz halt her noch nicht so nah dran. Und das nervt.
Ja.
So.
Oder auf der anderen Seite ist ja auch total spannend, wenn man jetzt irgendwas hat, wo man sagt, oh, das fühlt sich komisch an im Mund. Halloumi-Käse zum Beispiel.
Ja, um Gottes Willen.
Warum quietscht der eigentlich? Und haben sich die Leute da nicht was bei gedacht? Oder könnte man das nicht abstellen?
Manche finden das auch geil, ne? Manche Leute finden das geil, Julia. Magst du das?
Ja, ich finde es nicht schlecht. Aber
im Ernst?
In dem Fall überwiegt für mich, glaube ich, auch der Geschmack, das Essgefühl. Ich esse es jetzt nicht wegen des Quietschens, fände aber mal interessant rauszufinden, warum der denn überhaupt quietscht. Also welche Reibung da am Werk ist oder in welcher Tonart er quietscht, was auch immer.
Stimmt. Das Frequenzspektrum von Halloumi-Käse.
Kannst
auch
du ja
eine interessante Forschung.
Fürs nächste Mal angucken. Aber was ich nicht mag in vielen so Asia-Sachen, daher kenne ich es zumindest, sind so längliche, weiß nicht, ich glaube Morchelpilze drin. Und die sind so relativ schlabberig. Schneckig, möchte ich sagen. Da habe ich mich noch nicht so ganz dran gewöhnt.
Nee, die finde ich auch richtig eklig. Das fühlt sich halt an, als hättest du irgendwie in eine Qualle gebissen oder so, ne?
Ja, wir sind halt nur nicht gewöhnt, nicht. Ne? Muss man halt auch sagen. Aber ja, das wäre jetzt was, wo ich merke, da wäre ich etwas skeptisch, was das Mundgefühl angeht.
Ja, das ist auch ein sehr gutes Beispiel für Lebensmittel mit sehr seltsamem Mundgefühl. Habt ihr da draußen auch noch Beispiele? Weil mir fällt jetzt auf die Schnelle keins mehr ein. Irgendwelche Sachen, die ihr nicht so gerne esst, weil sie entweder komische Töne machen oder sich irgendwie eklig anfühlen oder zu hart oder zu mehlig oder zu weich. Mundgefühl, wenn ihr Beispiele dafür habt, schickt uns gerne Beispiele dazu unter der 0174 4321 508. Wir sammeln und erforschen für euch physikalisch, warum Morcheln so weich sind. Das E-Modul von Morcheln. Ihr hört es in der nächsten Folge.
Speaking of Pilze, tatsächlich habe ich ein Pilzthema mitgebracht diese Woche. Vielleicht habt ihr es gelesen, die geheime Sprache der Pilze oder Pilze können 50 Worte sprechen, so ungefähr so Schlagzeilen gab es. Und da dachte ich mir, wir müssen mal genauer hingucken, es wäre ziemlich verrückt, wenn die Pilze im Wald oder im Kühlschrank auf einmal sprechen würden. Grundsätzlich
die Morcheln im Asia-Essen, wenn sie plötzlich sagen würden, don't do it, please.
Vielleicht sind das die Geräusche in meinem Mund. Also. Ja, auf jeden Fall, Pilze haben ja den Teil über der Erde, ne, so den Fruchtkörper, aber das ist ja nicht das Einzige, was ein Pilz an Erscheinungsform hat, sondern das sind ja oft auch unten drunter so riesige, verzweigte Systeme, so Myzelverbunde nennt man das. Und dass da eine Form von Impulsübertragung stattfindet, also elektrische Signale, das wissen wir schon länger. Und Forscher der University of the West of England in Bristol, einer, der wollte jetzt wissen, ob das vielleicht einer Sprache ähnlich kommt, ne, also
diese das Kommunizieren sozusagen, ne? Und ob das, ja.
Genau, also vereinfacht gesagt, ob es Muster in diesen Impulssendungen gibt und ob man das mit bestimmten Worten oder mit menschlicher Sprache vergleichen kann. Ich muss sagen, nachdem ich mir die Studie durchgelesen habe, also Sprache davon abzuleiten, halte ich für ein bisschen optimistisch, vorsichtig gesagt.
Warum 50 Wörter? Also ich kenne Physiker, die kennen weniger Wörter.
Nee, aber einfach zu sagen, nur weil da bestimmte Muster sind, dass das immer intentional ist und dass es nicht auch vielleicht einfach nur eine Reaktion auf irgendeine äußere Stimulation ist, ne? Das ist noch nicht.
Ach so, ist dann Sprache zu nennen, meinst du?
Genau, oder ob das jetzt Signale, ob man die mit Silben und Wörtern vergleichen kann, ob das eine Wortlänge und so ist, das ist. Er sagt mal, er stellt eine Hypothese auf und sagt, das bräuchte weitere Forschung, damit sichert er auch, dass er weiter forschen kann. Yeah.
An sich. Das braucht mehr Forschungsgelder.
Genau, aber an sich ist es schon relativ spannend, weil also er hat halt geguckt, welche Pilzarten reden sozusagen wie viel, also was für elektrische Signale kann er da messen, was für Spitzen sind da drin, ne, die typisch sind für so eine Übertragung. Und er hat auf jeden Fall rausgefunden, dass die größte Quasselschuppe der Spaltblättling ist. Den kennt man tatsächlich bei uns auch. Ich weiß nicht, weißt du, wie er aussieht? Der ist oft im Wald, gerade an Rotbuchen dran. Und es sind so kleine weiße Schirmchen, so halbe Schirmchen, die so am Stamm sind. Das ist wohl auch die erfolgreichste Großpilzart, bei uns in Europa. Das finde ich sehr krass.
Könnte man das irgendwie rückführen auf
auf seine Rhetorik-Skills vielleicht, I don't know.
Dass er die Buchen halt eben sehr gut überzeugt, dass er der richtige Pilz ist als Parasit.
Ja, ist ein Parasit. Ja.
Ja, und die dann sich irgendwann von seinen Rhetorik-Skills so überzeugen lassen. Ja, okay, gut, dann wachs halt hier.
Lullt sie ein, ja. Aber also so grundsätzlich auf der einen Seite, ne, so eine Studie kann man dann immer sehr kritisch gucken und angucken und vor allem ist auch, finde ich, kritisch zu sehen, dass man als Mensch versucht, die Umwelt als Mensch zu verstehen. Also das nennt sich so Anthropozentrismus, dass man denkt, dass viele Dinge oder Pflanzen, Tiere so handeln wie Menschen. So guck mal, wie lieb der guckt, ne? Oder ja, dass jetzt Pilze auch irgendwie eine Sprache haben. Aber es ist mal wieder schon ein Einblick, dass Pilze vermutlich viel mehr drauf haben, als wir denken. Man ordnet ja Pilze auch mehr den Tieren fast zu als den Pflanzen, ne? Also die haben schon, die sind wahrscheinlich unterschätzt.
Nee, ich möchte das aber nicht. Ich möchte nicht, dass Pilze irgendwann auch noch zu Tieren zählen, weil ich ja auch keine Tiere esse, weil ich Tiere so mag. Und irgendwie bringt mich das so in die Bredouille, weil viele meiner Lieblingsgerichte sind nun mal mit sehr schmackhaften Speisepilzen. Und das würde meinen Speiseplan jetzt noch mal um einiges dezimieren, wenn Pilze jetzt auch noch irgendwie Tiere wären. Und das lehne ich ab. Also an alle, die das einteilen, die Biologen, die das einteilen, wie auch immer diese Wissenschaft heißt. Pilze bleiben Pilze und nicht Tiere.
Aber wenn man sich anguckt, also die sind halt wirklich, mein Eindruck ist, dass Pilze wirklich eine gewisse Klugheit besitzen. Ne? Also das, ich weiß auch nicht, ob ich jetzt in Zukunft noch Pilze einkaufen gehen kann, weil beispielsweise in Tokio war es, meine ich, haben Forscherinnen und Forscher einen Pilz genommen, den Physarum polycephalum.
Also, Ach der,
man kennt ihn. Das ist irgendwie so ein gelber Pilz, Schleimpilz ist es, glaube ich. Und wenn man den in ein Labyrinth setzt, dann findet er den schnellsten Weg raus. Oder er kann zum Beispiel auch den effizientesten Weg für Verkehrswege einem zeigen. Also wenn du eine Karte nimmst und dann einfach statt, keine Ahnung, Tokio und alle Städte drumherum oder Großraum Stuttgart, ne, samt Böbling und sonst was. Und dann für jeden Ort einfach ein kleines Häufchen Essen hinlegst und den Pilz hinsetzt, dann kann er in kürzester Zeit dir die effizientesten Verkehrswege aufzeigen. Und das ist einfach stadtplanerisch, es hat ja einfach mehr drauf als, lass das mal frei.
Nicht schlecht. Aber achtet der auch auf Fahrradwege und auf Ampeln und auf Einbahnstraßen und so, sollte man vielleicht ja dann auch mit beachten. Aber nein, ich teile deine Meinung, kennst du diesen Zombie-Pilz? Der fällt mir nämlich dann immer als erstes ein. Der dieser Pilz, der diese Ameisen befällt.
Ah, die das dann auch so auf den Kopf irgendwie? Wo der
richtig, richtig eklig. Das ist so ein, also Leute, das ist auch wieder Basiswissen für jede Fakt-Abhörerin, ne? Also das muss man wissen. Der gehört zur Gattung Ophiocordyceps. Ganz klar, hätte ich auch so eingeordnet. Und das ist der Traum eines jeden Horrorfilmautors. Das sind einfach diese Pilzsporen, die landen halt auf irgendwelchen Ameisen und fangen dann an zu keimen. Und die dringen dann über die Tracheen, also über dieses Atmungssystem der Ameisen, in den Körper der Ameise und bilden da im Gehirn eine Chemikalie, die das Verhalten der Ameise beeinflusst. Und das ist so krass, dass die Ameise sozusagen dann, ohne es zu wollen, sich an Orte hinbewegt, wo der Pilz sie hinsteuert. Und das ist meistens irgendwie die Spitze von irgendeiner Pflanze oder die Unterseite von irgendeinem Blatt. Und da beißt sich diese Ameise dann fest und bleibt dann da. Und dann hat der Pilz sozusagen seinen Favorite Spot erreicht, wo er die Ameise hinbewegen wollte und fängt dann an, die Organe aufzufressen und natürlich auch das Gehirn aufzufressen, wie es sich für vernünftige Zombie-Geschichten auch gehört. Das Gehirn wird auch aufgefressen. Und dann bildet er neue Sporen und dann regnet er auf andere Ameisen runter und dann geht es von vorne los. Und das ist so abgefahren. Und du kennst diese Fruchtkörper, die dann
raus... Ich hab's gerade gegoogelt. Also der wächst einfach aus dem Tier raus.
Ja, richtig crazy. Es sieht richtig krass aus wie diese Ameise. Die sieht halt dann auch aus wie eine Zombie-Ameise. Mhm. Und dann wächst dieses Zeug auch noch aus ihrem Kopf raus. Es ist völlig abgefahren.
Wir verlinken also, euch das mal in den Shownotes.
Also das wäre aber zum Beispiel ein Pilz, da habe ich nicht so viel Mitgefühl, den würde ich dann weiter essen.
Obwohl, wer weiß, was mit dir dann passiert, Sina.
Ja, dann beiße ich auch auf einmal in irgendwelche Blätter oder kletter auf irgendwelchen Bäumen an die Spitze.
Ja, kriegst du ein Hörnchen. Oh je, ja.
Ja. Nee, das wollen wir nicht.
Sina, was macht denn bei dir gerade so der Spritpreis? Was sagt das Spritpreisometer in Köln-Bonn?
Also es ist auf jeden Fall so schlimm, dass ich beim Tanken nicht mal drauf gucke, sondern einfach volllaufen lasse und die Augen dabei zu habe, bis voll ist. Und dann gehe ich zur Kasse und sage, hier ist meine Karte.
Ist auf jeden Fall teuer. Aber ich höre raus, dass du eigentlich ganz gerne Auto fährst oder auch viel Auto fährst.
Ja, also ich weiß, Autofahren ist nicht gut, deswegen versuche ich es zu vermeiden, aber ich fahre gerne Auto, das stimmt schon. Ich fahre schon gerne Auto, wenn es halt nicht blöd wäre für die Umwelt und so Sachen, aber ich bin eigentlich gerne Autofahrerin, ja.
Ja, es könnte daran liegen, nach einer neuen Forschung, die rausgekommen ist aus den USA von zwei Ökonomen, dass der Spritpreis, als du so 18 warst, 19, vielleicht deinen Führerschein gemacht hast, relativ günstig war und du deswegen gerne immer ins Auto gestiegen bist, gerne zur Tankstelle gefahren bist und das alles eigentlich eine gute Erfahrung war. Weil diese beiden Ökonomen, also einmal von der Federal Reserve Bank und von der Uni Pennsylvania, die haben echt eine große Kohortenstudie gemacht und geguckt, Leute, die so in den 70ern 15, 16 waren, in den USA kann man ja viel früher Führerschein machen, fahren die heute gerne Auto, fahren die nicht so gerne Auto und wie ist es mit anderen Leuten, die zu einer Zeit aufgewachsen sind, also in den 70ern war gerade große Ölkrise, da waren die Preise eben relativ hoch, man ist vielleicht öfter zur Tanke gefahren, dachte sich so, oh mein Gott, was ist hier los? Wie ist es im Vergleich zu anderen Leuten, die aufgewachsen sind zu einer Zeit, wo eben das Ganze eine entspannte Erfahrung war, ne? Wenn man dann die ersten Male tanken geht. Und sie haben rausgefunden, dass es wirklich statistisch auch, so wie es aussieht, relativ wasserdicht belegbar ist, dass Leute, die zu einer Zeit mit einem günstigen Ölpreis angefangen haben, Auto zu fahren und da eben ihr Habit aufgebaut haben von ich gehe tanken, ich bezahle das, es fühlt sich nicht ganz doof an, später relativ regelmäßige und gerne Autofahrerinnen und Autofahrer sind, auch über lange Strecken. Und Leute, die eben zu einer Zeit aufgewachsen sind, wo das anders war, später tendenziell auch eher so Öffi-Nutzerinnen und Nutzer sind. Finde ich total spannend.
Tatsächlich, zu der Zeit, wo ich meinen Führerschein gemacht habe, gab es auch dieses ganze Ökosteuer-Ding und so. Ne? Das heißt, eigentlich war der Spritpreis da, wurde der, glaube ich, als teuer angesehen. Aber man muss dazu sagen, ich hatte kein eigenes Auto, sondern bin einfach immer mit dem Auto meiner Mama rumgefahren. Und die hat selbstverständlich auch... Genau, ich musste den Sprit ja dementsprechend auch nicht zahlen. Und deswegen war es für mich relativ günstig. Deswegen habe ich die Spritpreise wahrscheinlich als extremst günstig, nämlich als gratis empfunden. Dann macht Sinn, dass ich gerne Auto fahre. Okay,
vielleicht. Studie macht Sinn. Ich dachte dann auch, okay, was ist denn mit Leuten, die jetzt gerade beispielsweise anfangen, Auto zu fahren oder die jetzt gerade in eine Wohnung ziehen und merken, auch die Gaspreise so wahnsinnig hoch sind, ist dann Leute, die später in 30 Jahren eher zu Wollsocken greifen, als die Heizung aufzudrehen oder so. Vielleicht ist da auch was zu beobachten. Dann. Das finde ich total, total spannend. Obwohl, vielleicht haben wir bis dahin ja auch Energielieferanten, die ohne Gas und Benzin auskommen. Das wäre natürlich am idealsten.
Eigentlich wäre das dann der einzig positive Effekt an diesen Spritpreisen gerade, dass gerade eine riesige Generation heranwächst, die gar keinen Bock mehr hat, Auto zu fahren. Das wäre doch positiv,
Das wäre auf jeden Fall positiv.
Haben wir mal eine positive Geschichte am Ende von dieser Folge von Fakt ab, eine Woche Wissenschaft mit mir, Sina Kürz.
Und mit Julia Nestlen. Dann würde ich sagen, bis nächste Woche, oder?
Bis nächste Woche. Esst eure Pilze brav auf und trinkt ein Glas Champagner. Und frohe Ostern.
Frohe Ostern und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Die Redaktion hatten Christine Langer und Chris Eckhardt. Idee Christoph König.